Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex.
Hallo, grüß dich Julius. Gut gelaunt starten wir in den Montag. Champions League steht wieder an, das ist ein Grund für gute Laune. Bei uns beiden scheint die Sonne, hier gefühlt 10 bis 15 Grad, ist auch ein Grund für gute Laune. Also Vollgas in die neue Folge, Julius.
Ja, man könnte sagen, man merkt auch draußen, dass die Champions League in die heiße Phase geht, in der Gruppenphase. Ne? Die Temperaturen steigen ein bisschen an, denn wir sprechen über den 5. Gruppenspieltag in dieser neuen reformierten Königsklasse. Und es ist schon so, wenn wir auf die Tabelle gucken, dass sich da einige Sachen dann doch langsam rauskristallisiert haben. Unten allen voran natürlich aus unserer Sicht RB Leipzig als deutscher Vertreter interessant, noch ohne Sieg, ohne Punkt, ganz oben Bayern, Dortmund, sogar die Chancen, ja, immer noch da Richtung direkte Qualifikation zu kommen. Also es ist interessant in dieser Champions League. Wir haben 5 deutsche Vertreter in dieser Gruppenphase. Das heißt, wir haben auch 5 gesetzte Spiele, über die wir sprechen wollen. Und im Gegensatz vielleicht auch zu vergangenen Champions League Spieltagen, an denen ich so ein bisschen gejammert habe, dass mir die Top-Spiele dann fehlen in diesem neuen Format, haben wir zumindest einen richtigen Kracher ohne deutsche Beteiligung, über den wir auch noch sprechen können. Also wir haben uns für uns die spannendsten Spiele rausgesucht und über die werden wir in dieser Episode sprechen. Brauchen auch nicht lange weiter drumherum reden, sondern können reingehen, mit dem ersten deutschen Vertreter starten. Es ist Bayern München. Die spielen gegen Paris Saint-Germain, ein Duell, was wir auf internationaler Bühne in den letzten Jahren durchaus immer mal gesehen haben, auch mal in Champions League Finals oder Halbfinals, also nicht nur in Gruppenphasen. Und es ist ein Bayern, das in der Champions League nicht so gut dasteht, wenn wir auf die Tabelle gucken wie in der Bundesliga. Wir haben hier 2 Siege, 2 Niederlagen, 6 Punkte aus 12 Spielen. Da ist man tatsächlich, in diesen 4 Spielen hat man schon mehr Punkte verloren, Alex, als in der Bundesliga in 11. Also man muss jetzt mal beweisen, dass man auch international wieder diesen Turnaround hinkriegt, den man in der Liga dann doch schon recht eindrücklich gezeigt hat.
Ich fange mal ein bisschen spöttisch an. Es klingt nach Topspiel, nach Güteklasse A der Königsklasse, ne? Bayern PSG, aber es ist ja eigentlich nur das Duell des 17. gegen den 25. Julius in der neuen Tabelle. Ja, beide brauchen ein bisschen die Punkte, ne? PSG noch dringender, die haben erst einen Sieg und 4 Zähler, sind also außerhalb der Qualifikationsränge für die nächste Runde, für die K.O.-Phase. Ne? Die ersten 24 kommen ja nur weiter, beziehungsweise Platz 9 bis 24 kommt dann in diese Playoff-Runde, also PSG würde Stand jetzt eliminiert sein. Also die haben ein bisschen mehr Druck, aber bei den Bayern, die streben natürlich die Top 8 an, sind aber nur 17. Aber es fehlen nur 3 Pünktchen auf Platz 8. Also Bayern will gewinnen, sollte gewinnen, PSG muss gewinnen. In diesem Spiel ist ziemlich viel Brisanz drin, würde ich sagen.
Es ist tatsächlich ein Druck auf beiden Mannschaften da. Das macht's dann schon spannend, weil du ja sicherlich als Bayern München, und dafür ist ja auch dieses neue Format da, ne, diese Top-Teams, selbst wenn sie schwach starten, wenn sie ihre Aussetzer haben, die großen Namen willst du irgendwie als UEFA dabei haben. Deswegen hast du eine Menge Playoff-Plätze. Da muss man sich wahrscheinlich auch keine großen Sorgen machen. Aber wenn du eben standesgemäß auch diese direkte Qualifikation unter den besten 8 stehen willst, wo unter anderem ja gerade Sporting, Monaco, Start Brest und Co. sind, da sieht sich Bayern schon, da wollen sie hin und dann ist PSG die nächste Herausforderung, die sie auch meistern müssen. Man muss sagen, wenn ich sie jetzt in der Bundesliga in den letzten Spielen gesehen habe, wenn ich mir angucke, in was für einer Form Harry Kane auch wieder ist und mit was für einer Selbstverständlichkeit sie dann mittlerweile auch Companies Fußball umsetzen. Wir haben in der letzten Bundesliga-Folge auch drüber geredet und sie haben ja jetzt noch ein Spiel draufgelegt gegen die Augsburger. Sie sind jetzt auch schon 5 Pflichtspiele ohne Gegentor. Ne? Also das zeigt ja auch, dass es gesamtheitlich besser greift. Bayern haben wir ja öfter gesehen mit hoher Qualität in der Offensive, aber dann eben auch Aussetzern in der Defensive über die letzten Jahre. Deswegen war es immer wackeliger, als wir es vielleicht ja in dieser Phase der großen Dominanz gewohnt waren. Ich finde, sie bewegen sich gerade ganz deutlich wieder dahin, dass sie eine absolute Top-Mannschaft sind. Und das geht natürlich der Entwicklung von PSG in diesem Jahr so ein bisschen entgegen. Ne? Sie haben Mbappé abgegeben, natürlich sowieso als großen Figurehead. Man hat schon das Gefühl, PSG insgesamt in diesem Jahr, ja, da ist die Entwicklung nicht so, dass sie wieder zu den Top-Favoriten in der Champions League gehören werden, sondern vielleicht eher gegenläufig. Wenn ich diese beiden Entwicklungen der Teams gegeneinander setze, würde ich schon sagen, gerade das Bayern, was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, das hat gute Chancen, hier diese wichtigen 3 Punkte zu holen.
Ja, der Druck bei PSG ist deswegen groß, weil sie zu Hause einfach nicht gewinnen konnten oder oftmals Punkte liegen ließen. Da hat sich auch Luis Enrique ja zerknirscht geäußert nach dem 1-2 zuletzt gegen Atletico. Da waren sie wieder haushoch überlegen. Atletico eigentlich nichts gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und dann Lucky Punch in der Nachspielzeit, ein Konter, zack, Siegtor, Atletico, und PSG stand wieder mit leeren Händen da. Schon gegen Eindhoven konnten sie nicht gewinnen. Zu Hause 1-1, und ihr einziger Heimsieg war auch ein ja, eigener Lucky Punch gegen Girona in der 90. durch einen Torwartfehler. Auch da waren sie sehr, sehr überlegen, brauchten aber in dem Fall ein bisschen ja, die Hilfe des gegnerischen Torwarts. Also irgendwie aus ihrer Überlegenheit können sie zu wenig machen. Bei Arsenal schweres Matchup, 0-2 verloren. Und so sieht es nicht rosig aus. Und der Spielplan hat es ja eh nicht so gut gemeint bei PSG. Also bei diesen Bayern jetzt auch noch in München antreten, ist schon richtig, richtig knackig. In der Ligue 1 läuft sie immer, das überrascht wenig. Da sind sie Erster und ja, unangefochten werden sie wahrscheinlich wieder zum Titel spazieren mit 10 Siegen aus 12 Spielen und 2 Remis, 36-10 Tore. Also das liest sich alles super souverän. Aber sobald es ein bisschen kniffliger wird in der Champions League oder ja, vielleicht setzt dann auch der Kopf ein, da klappt es irgendwie nicht. Ganz, ganz komisch. Ich habe eine ja eigentlich fast schon verrückte Statistik hier zu dieser Malaise von PSG in Europa, dass sie da einfach trotz Überlegenheit irgendwie den Ball nicht über die Linie kriegen. In 276 Minuten in der bisherigen Champions League stand es unentschieden zwischen PSG und dem jeweiligen Gegner. In dieser Zeit hatte PSG 56 mehr Torschüsse als die Gegner. Also immer wenn es unentschieden stand, war PSG so dermaßen am Drücker, hat insgesamt 70 Schüsse abgefeuert, die Gegner, also die Gironas und Atleticos und Eindhovens dieser Welt, nur 14 Mal, und trotzdem haben sie in diesen 276 Minuten mehr Tore kassiert, nämlich 3 PSG, als sie geschossen haben, 2. Schon irgendwie verrückt, ne? Es läuft einfach, ja, auch trotz Überlegenheit, trotz vieler Schüsse, irgendwie nicht für PSG. Und jetzt zu diesen Bayern. Puh, knackig, ne? Spannend.
Ja, und das ist ja schon auch ein Punkt, der einfach wichtig ist, vielleicht genau in so einem Matchup, und der entscheidend sein kann. Wenn wir über zwei Mannschaften reden, die vielleicht generell auf einem hohen Niveau agieren können. Und eine Mannschaft hat einen Stürmer, der wirklich trifft, wie er will. Und eine Mannschaft hat ganz, ganz große Probleme, die sich auch so lang ziehen, dass ich dann eben auch dazu neige zu sagen, natürlich ist das nicht nur Pech, sondern du sprichst dann eben auch eine Mannschaft gerade nach Mbappé, denen dieser geborene Goalgetter fehlt. Und das ist was Bayern ja seit letztem Jahr schon mit Harry Kane hat, und in diesem Jahr funktioniert alles drumherum auch noch, und spätestens diese Erkenntnis macht sie für mich auch zum Favoriten. Leider PSG so schwach anscheinend in der Champions League unterwegs, dass die Quoten mir ein bisschen zu doll sind, trotzdem bei diesem Aufeinandertreffen. 1,5er bis 1,6er Quoten auf die Bayern in einem Champions League-Spiel gegen Paris Saint-Germain. Da würde man sich wünschen, dass es sich ein bisschen mehr lohnt, wenn wir auf die Bayern zu Hause tippen. 4,90er Quoten auf PSG, dagegen natürlich sehr, sehr hoch, ne? Unterstreicht aber am Ende trotzdem mein Gefühl, und ich kann hier nicht anders als auf die Bayern tippen, weil ich wirklich von diesem Sieg ausgehe und glaube, dass die sehr gute Stimmung und die sehr gute Entwicklung eben auch fortgeführt wird in diesem Champions League Spiel und in dieser Woche. Deswegen gehe ich da auf jeden Fall auf den Heimsieg. Die große Frage ist natürlich, ob PSG diesmal schafft, ja, aus ihren Schüssen, die sie bekommen werden, auch mal ein Tor zu machen. Denn, wir haben auch schon drüber geredet, Bayern jetzt eigentlich schon wieder so lange ohne Tor. Untypisch für die letzten Jahre bei den Bayern. Untypisch vielleicht auch für die durchaus ja riskante Variante des sehr hohen Anlaufens, die Company mitbringt. Und da könnte man sich natürlich schon fragen, Mensch, vielleicht rächt es sich dann dieses Mal doch. Es gibt diesen einen Gegentreffer. Wenn wir sagen, die Bayern gewinnen mit Gegentor 2-1, 3-1 irgendwie in diesem Spiel, freuen sich über die nächsten 3 Punkte und wir freuen uns dann über bessere Quoten, dann ist das, glaube ich, eine Herangehensweise, die man hier wählen kann.
Ich glaube auch, dass beide treffen. Ich habe ja die Überlegenheit von PSG schon vorgelesen, die wirklich immer unfassbar viel machen und viel Übergewicht haben, viele Torschüsse. 22-4 Torschüsse war es übrigens bei der 1-2 Niederlage gegen Atletico, und Atletico hatte nur 3 Schüsse aufs Tor und 2 davon waren auch drin. Also irgendwie, es läuft auch ja nicht so gut, aber sie bekommen reichlich Torchancen, PSG, regelmäßig. Und ja, dass bei den Bayern es defensiv so gut läuft, war jetzt ja so auch nicht abzusehen. Es wird ja auch mal wieder Zeit, dass sie ein Gegentor kassieren. Ne? Ich glaube, das zu Null gegen Augsburg war jetzt keine Überraschung. Und auch, dass sie vielleicht auf St. Pauli zu Null spielen, auch weniger eine Überraschung. Aber jetzt mit PSG kommt, glaube ich, schon eine Mannschaft, die so viel Qualität besitzt, dass PSG da treffen kann. Ich habe es nochmal nachgeguckt gegen Eindhoven. Übrigens lautet die Torschussbilanz 26-8. Und auch dieses Spiel ging nur 1-1 aus. Also PSG wird, gerade weil sie ja wissen, dass sie unter Zugzwang sind, auch wieder offensiv was machen. Sie sind aber eben auch zu anfällig. Also es zeigt ja auch immer auf in der Champions League, selbst die PSGs und Co. können dann, die Eindhovens und Co. können immer wieder treffen. Es klingt schon danach, als wenn Bayern das eine Tor mehr schießt. Und vielleicht sehen wir so ein schmuckvolles 3-2. Das würde ja auch zu diesem klangvollen Duell irgendwie passen, ne?
Und würde alle unsere Tipps dann eben auch erfüllen. Also ja, würde ich mitgehen und wäre ja schön, wenn wir auch wieder attraktiven Fußball sehen. Als nächstes sprechen wir über das Duell zwischen Leverkusen und Salzburg und hier ja eben über Leverkusen, das dann doch recht weit weg ist vom letzten Jahr jetzt, aber tatsächlich zumindest mal wieder in ja fast schon vorjährlicher Manier einen 2-0 Rückstand in einen deutlichen Sieg am Ende drehen konnte. Patrick Schick mit einem Hattrick auch beteiligt, also auch der vielleicht so ein bisschen Motivation wieder gewonnen. Heidenheim ja eigentlich 2-0 geführt, konnte das aber nicht halten gegen Leverkusen, das sich dann doch gefangen hat. Und gegen Leverkusen, was aber auch unterstrichen hat, Alex, dass sie defensiv ganz, ganz weit weg von Meisterlevel sind in dieser Saison. Dass sie da wirklich auch teilweise ganze Phasen verpeilen und das eben in einer Situation, wo sie eh schon in der Tabelle hinterherlaufen, wo es wichtig gewesen wäre, vielleicht auch mal ordentlich rauszukommen. Jetzt geht's gegen Salzburg, das ist vielleicht ja nicht eine der Top-8-Mannschaften der Welt, aber eine Mannschaft, die temporeich umschalten kann und eine Mannschaft, die, glaube ich, schon in der Lage ist, diese Defensive von Leverkusen wieder zu testen. Und das ist eben nicht immer eine gute Nachricht für Bayer in der letzten Zeit gewesen. Wenn ich das alles so mit reinnehme, bin ich nicht so ganz happy mit den 1,20er-Quoten auf Bayer Leverkusen.
Ja, verstehe ich. Stichwort nicht ganz weit weg, ganz weit weg vom Meisterlevel. Das passt wunderbar auf RB Salzburg. Die sind wurden ja schon letztes Jahr entroht, ne? Von Sturm Graz, wurden mal nicht Meister, der Serienmeister, der ich weiß gar nicht, wie viele Meisterschaften in Folge gewann davor. Das war schon eine kleine Enttäuschung, aber in der Saison ist es eine richtig große Enttäuschung. Die sind einfach nur Sechster in der österreichischen Liga. Ganz, ganz bemerkenswert, wie schlecht es da läuft für Salzburg. Und in der Champions League läuft es auch nicht sonderlich besser. Immerhin ein Sieg jetzt schon auf dem Konto zuletzt, aber davor 3 Niederlagen. Sie sind nur 30. Ne? Erst 3 Törchen geschossen. Also so furchteinflößend sind sie nicht. Immerhin jetzt ein Ausrufezeichen gesetzt. Ziemlich überraschend, wie ich finde, haben sie bei Feyenoord gewonnen am 4. Spieltag. Also der erste Sieg ist gelungen. Dadurch hat man dann doch ein bisschen Hoffnung, unter die Top 24 zu kommen, weil davor war es recht hoffnungslos und ja tatsächlich auch stark enttäuschend. Ne? Heimniederlage gegen Dynamo Zagreb, da rechnest du dir mehr aus. 0-2 ging das aus. 0-4 Klatsche zu Hause gegen Stade Brest, die Überflieger. Um damit das andere Ergebnis zu nennen, bei Sparta Prag 0-3 verloren, also auch in den 3 Spielen jeweils kein Tor. Und um mal einen anderen Gradmesser aus der österreichischen Liga zu nennen, gegen Sturm Graz, den Tabellenführer, 0-5 Klatsche kassiert Anfang Oktober. Also ich weiß nicht, ob Salzburg so furchteinflößend ist, wie du sie machst, Julius.
Nö, nicht so furchteinflößend. Furchteinflößend ist, glaube ich, eher die Abwehrleistung von Bayer Leverkusen. Ne? Und das würde ich dann schon sagen, auch bei Salzburg und Heidenheim würde ich jetzt dann doch nicht sagen, da sind Meilen und Hunderte Level an Qualitätsunterschied. Und wir haben gesehen, dass Heidenheim mit einem guten Start und Leverkusen mit ihrem dann doch bräsigen Defensivverhalten, das kann schon eine Kombi sein, wo du auf einmal dann doch dein Tor kriegst. Und ich glaube auch, dass sie das nicht ganz abgestellt kriegen, dass das dann vielleicht auch die Tipps interessanter machen kann, weil du hast schon, wenn ich gut ausgeführt, warum Leverkusen am Ende hier in der Lage sein sollte, was wir ja auch gegen Heidenheim gesehen haben, dann doch das Spiel zu gewinnen. Aber so wie es im Moment aussieht, glaube ich schon, dass man davon ausgehen kann, dass sie das Spiel gewinnen und trotzdem ein Gegentor kriegen. Und dann bessern wir natürlich unsere Quoten auch ein bisschen auf, müssen nicht auf diese traurigen 1,20 im Dreiweg gehen.
Ja, also du gehst auf Leverkusen-Sieg mit Gegentor. Ich gehe aufs Handicap und überlege stark, ob ich das doppelte Handicap sogar nehme. Denn Leverkusen hat jetzt gezeigt, selbst wenn sie 0-2 gegen Heidenheim hinten liegen, die können nochmal aufdrehen und können halt locker leicht 3, 4, 5 Tore aus dem Ärmel schütteln. Und Salzburg ist, glaube ich, wirklich defensiv. Wird Ja, riesige Probleme haben sie jetzt auch zweimal in Folge verloren gegen Linz und gegen den LASK in der österreichischen Liga. Also sie kommen auch nicht in guter Form nach Leverkusen. Deswegen glaube ich hier an ein 3 bis 5-0 Leverkusens. Vielleicht das Gegentor kann ja dabei sein, dann gewinnen sie halt 4-1, 5-1. Also ich glaube, Leverkusen haut hier nochmal einen raus, Julius.
Wir sind gespannt, ob die großen Erwartungen an Bayer Leverkusen von Alex Troika, auch von Bayer Leverkusen, erfüllt werden können, während wir zu einem weiteren deutschen Vertreter kommen, der dritte im Bunde schon. Wir gucken auf Leipzig und da habe ich es eben schon angesprochen und war dann auch im Verlauf unseres Gesprächs hier ein bisschen traurig, dass du das, ja, dass du die Aussage nicht so rosige Aussichten schon verbraten hast, bevor wir über Leipzig reden. Inter Mailand empfängt die Leipziger, die 0 Punkte haben und ja, wie in diesem Podcast, ohne sich zu sehr auf die Schultern klopfen zu wollen, dann jetzt auch in der Bundesliga in eine Ergebniskrise geraten sind. Haben ein paar Mal drüber geredet. Leistung nicht so gut wie die Ergebnisse auch in der Liga. In der Champions League werden sie härter geprüft. Da klappt es vorher schon nicht. Und jetzt geht es auch in der Liga weiter schief. Zwei oder dreimal, glaube ich, sogar gegen Hoffenheim geführt. Jedes Mal diese Führung verspielt und am Ende sogar verloren. Du siehst ganz klar bei Leipzig, in der Champions League hast du es schon länger gesehen und jetzt auch in der Liga, dass ihnen ganze Menge an Intensität fehlt, finde ich. Und dass sie eben es nicht schaffen, ihr Spiel so auf den Platz zu bringen, wie du es müsstest. Und da resultieren Lücken, da macht man sich angreifbar. Und das sollte man nicht sein, wenn es gegen Inter Mailand geht, denn die zählen seit Jahren zu den richtig guten europäischen Mannschaften.
Ja, das ist richtig knackig jetzt für Leipzig. Die stehen ja schon am Abgrund da unten mit ihren 0 Punkten auf Rang 32. Das ist natürlich Rang 24 nicht so weit weg. Es sind nur 5 Punkte, aber du müsstest halt mal punkten oder beziehungsweise mal gewinnen. Und das werden sie bei Inter definitiv nicht. Also mit Wohlwollen kann man ihnen irgendwie einen Punkt zutrauen. Aber in der aktuellen Form, wenn du schon jetzt bei Hoffenheim verlierst auch und dich defensiv so präsentierst, mache ich mir große Sorgen. Also auch bei Celtic in Glasgow haben sie ja, finde ich, verdient verloren. Das war ja auch so ein bisschen, wir haben es als Endspiel deklariert oder als Must-Win-Sieg, ne? Wenn du noch Hoffnung haben willst, dass es ein bisschen nach oben geht in der Tabelle. Da gab es ja auch nicht mal das Unentschieden. Und jetzt bei Inter fürchte ich, könnte es so weitergehen. Und dann reden wir endgültig über Marco Rose und seine Jobsicherheit in Leipzig, denn die müsste gefährdet sein. Ich habe mal nachgeguckt, Inter zu Hause, dass sie souverän sind, ist klar. In der Serie A sind sie aktuell Dritter, aber nur ein Punkt hinter Rang 1. Also es sind ja 6 Mannschaften oder 5 Mannschaften, die da super eng beieinander sind. Napoli, Atalanta, Inter da dabei. Spielen also eine gewohnt souveräne Runde. Aber ich habe mal nachgeguckt, wann haben die eigentlich zuletzt mal zu Hause verloren? Finde ich irgendwie einen Mutmacher für Leipzig. Im September haben sie gegen Milan zu Hause verloren, aber das war ja ein
Auch
Heimspiel auch
bei
für
Milan
Milan.
zu Hause.
Genau, also so ein richtiges Auswärtsspiel war es für den Gegner nicht. Das war ein Heimspiel für beide. Deswegen zähle ich dieses Derby della Madonnina, diese Niederlage im September mal nicht als Heimniederlage, als echte. Und dann habe ich geguckt, ja, wann gab es denn die letzte? Muss man ein bisschen scrollen, muss man ein bisschen suchen. Ja, Dezember 2023, ein Jahr ist das her, gab es ein 1:2 in der Coppa Italia gegen Bologna. Coppa Italia, wahrscheinlich hat man das auch nicht so ernst genommen. Also gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Wann haben denn die mal zu Hause verloren? September 23, ein Ligaspiel zu Hause gegen Sassuolo verloren. Du merkst schon, die sind recht souverän zu Hause, Julius. Ich habe nicht so den Mutmacher zu sagen, boah, Leipzig wird jetzt mal gewinnen. Ich glaube eher, die werden wieder verlieren.
Und ich glaube, das ist die korrekte Einschätzung der Gesamtlage. Also tatsächlich, ja, ist man einfach nicht gut drauf. Inter ist gut drauf. Inter ist super gefährlich zu Hause. Und ich neige hier tatsächlich dazu, diese 1,45 auf Inter aufzustocken, indem ich sage, hier finde ich den Handicap-Tipp auch nicht unangebracht. 2, 0, 3, 1 sind für mich Ergebnisse, die noch nicht in eine horrende Richtung gehen, aber sehr gut vorstellbar sind bei diesen Leistungsunterschieden zwischen den beiden Teams gerade. Sprechen über ein Leipzig, das darfst du auch immer nicht vergessen, dass sich dann schon gefühlt in einer ganz schönen Negativspirale befindet, wo du auch auf dem Platz klar siehst, okay, da stimmt auch mental irgendwas nicht. Und das dann in einem Wettbewerb, wo eh noch nichts geklappt hat, ne, wo die Hymne nicht unbedingt Vorfreude, sondern dann schon so ein bisschen Anspannung auslöst, sich da aus diesem Zirkel so zu befreien, aus dieser Abstiegsspirale, das ist super, super schwer. Und ich glaube nicht, dass sie es können. Ich glaube, das wird ein halbwegs bitterer Abend mindestens. Und deswegen ist mein Tipp hier Inter Handicap.
Nach 5 Spielen 0 Punkte, boah, das wäre schon heftig. Dann ist wirklich die Chance auf die Playoff-Runde minimal, glaube ich. Also kannst du natürlich noch schaffen, wenn du dann die letzten 3 Spiele gewinnst. Aber oh, also ich sag mal so, ich traue ihnen irgendwie zu, hier mit einem 1:1 vom Platz zu gehen. Ich will es nicht komplett ausschließen. Unentschieden hat Inter nämlich zweimal zuletzt gespielt gegen Napoli im Spitzenspiel. Jetzt Anfang November. Und gegen Juventus im anderen Spitzenspiel gab es auch ein völlig verrücktes 4:4. Also ich traue es ihnen schon so ein bisschen zu, irgendwie ein 1:1 über die Linie zu drücken, durch, keine Ahnung, hinten mal ein bisschen Glück haben, vorne irgendwie in den einen machen, wenn, weiß ich nicht, Šeško, Openda mal davon flitzen können und ein bisschen Spielglück mal haben. Also so PSG-mäßig, ne? Die überlegen sind, die ihre Heimspiele aber auch nicht gewinnen und sich es nicht erklären können. Vielleicht trifft das ja mal auf Inter zu, dass die auch mehr vom Spiel haben, aber irgendwie den Ball nicht reinkriegen. Dann ist mal der Pfosten dabei und keine Ahnung, ein bisschen Glück. Also ich will es nicht komplett ausschließen. Einfach deswegen, Julius, nicht mal logisch erklärt oder hergeleitet, sondern einfach 0 Punkte nach 5 Spielen für Leipzig. Das wäre irgendwie so dermaßen krass, dass ich sage, vielleicht haben sie dann mal einen auf dem Konto.
Ja, ich glaube noch nicht daran. Und ja, es wird sehr, sehr schwer, auch mit dem einen Punkt, den du siehst. Also das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen.
Ja, die Form spricht nicht dafür, dass sie einen Punkt holen. Ne? Die Verfassung der Mannschaft, auch mental, spricht überhaupt nicht dafür. Es ist, wie gesagt, es ist nicht logisch herleitbar. Also 6,50er-Quoten auf Leipzig, wer hier mutig ist und sich denkt, hey, schicke ich mal die doppelte Chance aus, kann das tun bei sehr hohen Quoten. Uns fehlt ein bisschen der Glaube, aber vielleicht haben sie ja wirklich mal das Spielglück der anderen Mannschaften, die reihenweise auch in der Champions League mal hier und da einen Punkt holen, ohne dass sie wissen, wie sie es tun. Ne?
Ja, so ist es. Was wir weiter verfolgen, ist natürlich die Champions League, auch am Mittwoch und vorher noch der Tipp auf eine Website, die wir sehr genau verfolgen, nämlich wettbasis.com. Alex, sei hier allen nochmal ans Herz gelegt. Da findet ihr dann eben auch alles rund um die anderen Spiele, die noch Champions League-mäßig stattfinden werden in dieser Woche. Ihr findet natürlich auch was zu den anderen europäischen Wettbewerben. Also wer sich voll informieren will über ja eben dann auch die gesetzten Grenzen des Formats Podcast hinaus, der kann das auf wettbasis.com tun in Artikelform. Es gibt die Prognosen, es gibt die Tipps, es gibt die Vorschauen. Es gibt das Videoformat. Wer das lieber machen möchte, als zu lesen, beidfüßig, unter anderem ja das Wettbasis-Videoformat, um Gottes Willen, findet ihr auf der Website und auf YouTube. Und deswegen hier nochmal der Hinweis, schaut gerne mal vorbei, während wir auf den Mittwoch schauen, auf den vierten deutschen Vertreter. Das ist der VfB Stuttgart. Die spielen bei Zagreb gegen den Roten Stern. Und das ist natürlich ein Hexenkessel, der einen da erwarten kann. Und es ist vor allen Dingen auch eine ziemlich große Chance für die Stuttgarter. Wir stehen nämlich einen Punkt hinter den Playoffs. Und wenn man sich anguckt, wo sie dann doch herkommen und wo Sebastian Hoeneß übernommen hat, wäre das, finde ich, schon eine sehr, sehr schöne Sache, wenn sie zumindest in die Playoffs hier einziehen könnten.
Ich glaube, das ist auch die realistische Betrachtungsweise, dass das das Ziel ist. Und dass das Ziel sein muss. Und wenn du jetzt gegen ein Null-Punkte-Team spielst, die schlechteste Abwehr der gesamten Champions League hat, 16 Gegentore hat der Rote Stern schon kassiert, steht auf dem vorletzten Platz mit null Zählern, dann musst du als VfB da hinfahren und ganz klar das Ziel haben, dieses Spiel zu gewinnen. Das muss einfach drin sein. Und das traue ich ihnen auch zu. Sie haben jetzt ein bisschen Selbstvertrauen getankt, wieder nicht brilliert in der Bundesliga, aber zumindest mal ziemlich ungefährdet gewonnen, würde ich sagen. Und deswegen, ja, gibt dir das auch noch mal ein bisschen Selbstvertrauen, ein bisschen Mut, um jetzt in der Champions League hier mal einen wichtigen Sieg zu holen, oder?
Ja, und es ist ihre Stärke, offensiv loslegen zu können. Wir sprechen eben auch bei Zagreb gegen die beim Roten Stern über die Mannschaft, die tatsächlich am meisten Tore kassiert hat bis jetzt. Wir sind bei 16 Gegentoren in 4 Spielen. Das sind im Schnitt 4 Gegentore dann eben auch pro Partie. Also Da siehst du schon, okay, die Defensive wackelt da ganz schön ordentlich beim Roten Stern. Und das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Chance dann auch noch für Stuttgart. Natürlich wird es ein Hexenkessel. Natürlich ist die Champions League, wo man vielleicht noch ja nicht mit so einer Selbstverständlichkeit spielt wie andere Mannschaften, die sich da in diesem Wettbewerb eher eingenistet haben. Aber insgesamt ist man, glaube ich, weit vorne, was die Qualität angeht. Und gerade wenn man offensiv auch richtig mal in Schwung geraten kann, dann macht Stuttgart Spaß. Und bei diesen 4 Gegentoren pro Spiel im Schnitt liegt natürlich auch nahe, mal Richtung Handicap-Quote sogar zu gucken, wenn dann die 1,70er, 1,80er-Quoten auf die Stuttgarter nicht ganz ausreichen. Finde ich, ist das hier auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, ja, gerade die Defensive, ganz klar die Schwäche der Hausherren. Und deswegen glaube ich, Stuttgart kann das gewinnen und vielleicht dann auch mit einem Torunterschied.
Ja, Stuttgart gewinnt das 1,70, finde ich okay. Finde ich, kann man anspielen. Ich setze hier auf den Stuttgart-Sieg. Übrigens treffen sie auf Silas, ne? Den sie ganz komischerweise, ich weiß nicht warum, nach Belgrad verliehen haben. Ich hätte schon gedacht, dass der irgendwo anders hingehen kann. Hat, meine ich, gegen den FC Barcelona bei der Klatsche sogar getroffen. Also der wird motiviert sein, gegen Stuttgart zu treffen. Ich sag's ganz ehrlich, es würde mich nicht überraschen, wenn er es schafft. Wenn er, das würde einfach irgendwie passen, weil ja der Wechsel schon so komisch ist. Der wollte wahrscheinlich Champions League spielen. Keine Ahnung, warum der nach Belgrad wechselt. Trifft jetzt auf die alten Kollegen und trifft vielleicht gegen die alten Kollegen, aber die alten Kollegen sollten am Ende trotzdem einmal mindestens mehr treffen und das Spiel gewinnen. Alles andere wäre, finde ich, schon aus deutscher Sicht und aus schwäbischer Sicht eine Enttäuschung.
Ja, sehe ich auch so. Und dann machen wir auch den Deckel auf dieses Spiel und kümmern uns um den letzten deutschen Vertreter, der diese Woche in der Königsklasse ran muss. Es ist Borussia Dortmund, überzeugender 4-0-Sieg gegen Freiburg im Rücken, gegen Dynamo Zagreb, aber bevor wir zu euphorisch werden, bei Zagreb. Und ja, am Wochenende haben wir den ersten der Heimtabelle in der Bundesliga gesehen, mit einem souveränen Auftritt, wie es für einen Tabellenersten sich gehört. Und wir erinnern uns zurück, davor haben wir bei Mainz den letzten der Auswärtstabelle gesehen, mit einem sehr, sehr unsouveränen Auftritt. Und jetzt eben wieder auswärts. Es ist eine Mannschaft, die qualitativ sich natürlich anbietet dafür, dass man sich endlich mal Selbstvertrauen holt. Aber wir haben schon ein paar Mal Dortmund gesehen, was zu Hause eine gute Leistung gezeigt hat und was auswärts eher enttäuscht hat. Und deswegen muss man das, glaube ich, schon so ein Ticken in die Rechnung mit reinnehmen. Wenn sie zu Hause gespielt hätten, Alex, dann wird mir der Handicap-Tipp ganz leicht von der Hand gehen.
Ja, einen Auswärtssieg haben sie, einen bedeutenden, in der Saison erst geschafft. Das war immerhin in der Champions League, ja, in Brügge, aber auch da haben sie ja lange gewackelt, ne? Bis, ich weiß nicht, 70, 80 Minuten war das sehr, sehr wackelig, waren auch wieder mit dem Alu im Bunde, und dann ließ sich dieses 3-0 am Ende klarer, als es war. Also es war eher irgendwie ein 2-1 Arbeitssieg, glaube ich, wäre halbwegs gerechter gewesen und trotzdem glücklich. So ließ sich das 3-0 klar, aber so war es nicht. Also da haben sie auch gewackelt. Ja, im Pokal in Lübeck haben sie auch gewonnen auswärts, aber das zähle ich jetzt mal nicht dazu. Das wäre ja wirklich eine Blamage, wenn du das nicht schaffst. Aber ansonsten, ja, auswärts klatschen, wohin man sieht. Mainz, Wolfsburg, Augsburg, das sind ja eh schon nicht die illustrensten Namen, ne? Union Berlin verloren, Klatsche in Stuttgart, 0-0 bei Werder Bremen. Die Auswärtsmisere zieht sich durch die Saison. Aber es ist ja Champions League, Julius. Da sind sie immer 10, 15, 19,7, wie auch immer, Prozent mehr motiviert gefühlt und 19,09 muss ich sagen. Ja, ne?
Wäre ja naheliegender.
Ja, ja, wäre naheliegender. 19,09% motivierter und dann holen sie hier ihren zweiten Auswärtssieg der Saison. Passt ja auch zur Champions League. Da, also, da haben sie erst den ersten erst geholt.
Es ist dann eben doch auch ein Gegner, der ihnen zumindest qualitativ unterlegen sein sollte. Trotzdem, ja, fällt es mir ein bisschen schwer. Ich finde schon, sie haben halt auch eine super Ausgangslage gerade noch in der Champions League. Sie stehen auf einem direkten K.O.-Rundenplatz. Sie können mit einem Sieg sich da weiter festsetzen, vielleicht sogar weiter absetzen. Also das ist natürlich eine ganz tolle Ausgangslage, die Dortmund da hat. Und die werden sie unbedingt nutzen wollen. Klar ist aber auch, es wird, glaube ich, wieder eine ganze Menge Arbeit werden. Vor allen Dingen, wenn wir dann eben am Wochenende und sich das weiterzieht, gesehen haben, dass man da auch krankheitsbedingt auf Guirassy verzichten musste. Ne? Wenn der jetzt nicht bei 100% ist oder vielleicht sogar gar nicht spielen kann, dann fehlt ihnen da schon wieder dieser Spieler, wo ich sage, gut, der wird dann so ein Spiel im Notfall auch mal entscheiden können, egal wie knapp und wie umkämpft es ist. Also ich glaube, man wird hier wieder ein bisschen länger drauf warten müssen. Und Bayern hat ja, Zagreb richtig abgeschossen. Das sehe ich bei den Dortmundern nicht unbedingt. Das Schöne ist, in Anführungszeichen, dass wir hier zumindest 1,70er Quoten im normalen Dreiweg kriegen. Also wir müssen jetzt nicht Richtung Handicap, wir müssen jetzt nicht Richtung so und so viel Tore fallen, auf jeden Fall gehen. Das 1:0, wie es dann eben auch bei ihrem einzigen Auswärtssieg in der Champions League bis jetzt war, das würde uns ja auch reichen und da können sie natürlich trotzdem ein bisschen nachlegen. Bayer ist besser in Form, gerade auch gekommen. Sie haben immer noch ein, zwei Spieler auf der Bank, die einfach auch ein enormes Tempo nochmal rein ins Spiel bringen können. Und das kann und sollte Mannschaften der Qualität wie Zagreb immer am Ende so ein bisschen überrumpeln können, weil die eben einfach auch in der Breite, in der Qualität nicht mithalten können. Deswegen sage ich schon, Dortmund gewinnt. Ich sage aber, der Dreiweg-Tipp reicht mir hier völlig. Die Klatsche für Zagreb sehe ich hier nicht unbedingt, denn es ist das Auswärts-Dortmund.
Ja, die Klatsche ist ein gutes Stichwort. Die Klatsche beim FC Bayern. Dieses 2:9 aus Zagreb-Sicht war die einzige Niederlage bisher in der Champions League. Völlig kurios, steht Zagreb sogar einen Punkt vor den Bayern in der Tabelle. Ja. Nicht so richtig logisch, aber sie hatten es auch recht machbar bisher in der Champions League erwischt. Das muss man dazu sagen. Also gegen Monaco, ne, okayes Level, aber ist jetzt auch nicht Intercity oder wie auch immer. Und dann haben sie gegen Slovan Bratislava gespielt und gewonnen. Und in Salzburg 2:0 gewonnen. Also respektabel, dass sie 7 Punkte haben, Dynamo Zagreb, und dass sie 16. sind und erst eine Niederlage, und das war nur gegen die Bayern. Aber normalerweise sollte Dortmund hier gewinnen, die bessere Mannschaft sein. Endlich 2. Auswärtssieg der Saison, 2. Auswärtssieg der Champions League. Zu 1,70er-Quoten ist das völlig anspielbar, finde ich. Und das bin ich guten Mutes, dass es hier mal positiv weitergeht. Es war ja auch ein mutmachender, guter Auftritt jetzt wieder gegen Freiburg. Und diesen Schwung muss man jetzt mal mitnehmen.
So ist es, und das schreibe ich auch so. Damit haben wir den Deckel drauf auf den deutschen Vertretern in dieser Champions League. Aber ich habe es ja schon im Intro gesagt, wir haben noch ein Spitzenspiel, das wir hier natürlich dann auch mit reinnehmen, wenn wir schon mal so einen kleinen Leckerbissen kriegen. Liverpool empfängt Real Madrid, Anfield Road, 3 Champions League-Finals, glaube ich, in den letzten Jahren, die in dieser Konstellation stattgefunden haben. 2-mal für Real Madrid. Also da vielleicht, ich kann mir schon vorstellen, bei Liverpool und vielen Spielern, die all das mitgemacht haben und noch im Kader sind, ist Real Madrid auch immer ein Spiel, wo man sagt, da haben wir ein bisschen was offen, da wollen wir was zeigen. Die gute Nachricht vielleicht für diese Spieler und für die Fans, die es so sehen, ist, Real Madrid noch nicht so richtig in der Saison, noch nicht so galaktisch und übermächtig, wie man es vielleicht auch befürchtet hat, als Mbappé auch noch gekommen ist nach einem Champions-League-Sieg. Es ist ein relativ ordinäres Real Madrid in diesem Jahr und vor allen Dingen in der Champions League, während wir bei Liverpool über den Spitzenreiter der Königsklasse, alles Siege, und über den Spitzenreiter der Premier League, der vermeintlich besten Liga der Welt, reden. Und dann haben wir hier auf einmal, finde ich, schon ein spannendes Duell. Die Quoten sagen, es wird nicht so spannend. Die sagen sogar, Liverpool hat die Nase recht weit vorn.
Aber, komischerweise, oder nicht komischerweise, aber großes Aber. Liverpool klarer Favorit, 2er Quoten, immerhin die 2. Ich hatte jetzt schon kurz Angst, als du so anmoderiert hast, dass die irgendwie eine 1,70 haben. Das wäre völlig verrückt gegen Real Madrid. Nee, immerhin gerade so wird die 2 geknackt oder gekratzt. Aber jetzt komme ich zum Aber. Real Madrid ist der Angstgegner des FC Liverpool. Und zwar wirklich bemerkenswert. Real Madrid hat am häufigsten gewonnen in Europa gegen Liverpool. Also Liverpool hat die häufigsten Europa-Niederlagen kassiert, 7 an der Zahl, und zuletzt die letzten 8 direkten Duelle gegen den spanischen Rekordmeister nicht gewinnen können und eben 7-mal verloren. Da waren auch Champions League Niederlagen, Finalniederlagen dabei, sehr schmerzhafte, aber eben auch andere. Also Liverpool gegen Real Madrid, das spielt psychologisch offenbar auch immer irgendwas mit, und deswegen sind sie dann vielleicht doch nicht so ganz der klare Favorit, wie sie es sind.
Ja, also es ist, finde ich, eine spannende Gemengelage, und du kannst schon in beide Richtungen gehen, wenn du diese Statistiken nimmst. Ich glaube schon auch, dass das Slots erste Aufgabe ist, vielleicht auch zu zeigen, inwiefern er sich dann da von Jürgen Klopp unterscheidet, weil diese sehr schlechte Statistik gegen Real, glaube ich, schon auch Ausdruck immer davon gewesen, dass der ja fast teilweise zynische Pragmatismus, den Real spielt, eben das absolute Gegengift gegen Jürgen Klopp Fußball war, immer, wenn sie aufeinander getroffen sind oder oft. Und ja, jetzt kann Slot natürlich beweisen, dass er da als Trainer auch neue Nuancen reinbringen kann, vielleicht auch anders darauf reagieren kann. Und das muss man eben aber auch sagen, der Mythos Anfield ist in der Liga deutlich stärker als in der Champions League. In der Champions League haben wir immer mal wieder Wackler zu Hause. Da ist man nicht ganz so sattelfest wie in der heimischen Liga, wo man ja eigentlich fast ungeschlagen durch jede Saison geht zu Hause. Also da ist das vielleicht sogar weniger ein Faktor. Deswegen, ja, ich sehe trotzdem Liverpool als Favorit. Es ist aber ein recht großer Unterschied in den Quoten und das muss man erstmal unabhängig vom Spielausgang sagen. Wir reden über ein Champions League-Spiel, wir reden über das Spiel Liverpool gegen Real Madrid. Du hast die Ausgänge der Vergangenheit genannt, die man so im Kopf hat. Wer sich da denkt, Mensch, 3,50er-Quoten auf Real kriege ich da wahrscheinlich nicht so oft in diesem Aufeinandertreffen, den kann ich schon mal verstehen, wenn man nach den Quoten geht.
Absolut. Also jetzt Real Madrid, um mal auf die jüngste Form zu gucken, mit einem souveränen 3-0-Sieg im Madrider Vorort Leganés davor, vor der Länderspielpause, ein souveränes 4-0 gegen Osasuna. Und dann, damit haben sie so die bösen Geister aus den Kleidern geschüttelt, die diese zwei Heimklatschen hervorriefen. Also wir erinnern uns alle noch an das 0 zu 4 im Klassiko und danach folgte ja in der Champions League auch ein 1 zu 3 gegen Milan. Da war die große Krise schon nahe oder war eigentlich fast schon da. Haben sie jetzt zuletzt abgeschüttelt. Real Madrid sich definitiv souveräner präsentiert. Auch ja, es war nur Osasuna, nur Leganés. Also sie musst du auch souverän schlagen. Nichtsdestotrotz sind sie ein bisschen ja, da zurück zur Normalform gekehrt, wo er gegen Liverpool jetzt ja gewonnen hat bei Southampton, aber mächtig Probleme hatte beim abgeschlagenen Tabellenletzten. Da mussten sie ganz schön zittern, brauchten einen Torwartfehler als kleine Hilfe, brauchten einen Elfmeter, einen eigentlich ja
Ja, aber natürlich
unglücklichen.
auch nachdem sie einen Elfmeter gegen sich bekommen haben, der ziemlich sicher außerhalb des Strafraums war, ne?
Ja.
Gehört auch dazu.
Nichtsdestotrotz wollte ich nur sagen, bisschen glücklich der Sieg in Southampton. Und das war, wie gesagt, Kaliber Leganés. Da darfst du auch mal souveräner 3-0 gewinnen. Haben sie ein bisschen gewackelt. Deswegen so sicher bin ich mir nicht, wie die Quoten, also dieser Unterschied zwischen Zweierquote und 3,50, ne, der ist ja schon recht groß. Ich glaube, so groß wird der Unterschied nicht sein in diesem Spiel. Auch wenn ich, wie gesagt, hier mit reinrechne, dass Real Madrid der Angstgegner von Liverpool ist, dass das einfach in den Köpfen steht. Ich sehe hier eine enge Geschichte und können wir uns vorstellen, Julius, dass Real Madrid wieder verliert? Sie haben ja schon zweimal in ihrer Champions League verloren. Sie sind ja nur 18. Eine dritte Niederlage, also mehr Niederlagen als Siege dann, irgendwie auch schwer vorstellbar. Gleichzeitig Liverpool ja die einzige Mannschaft, die alle vier Spiele gewonnen hat und erst ein Gegentor kassiert. Ich sag mal so, da kann man sich ein Unentschieden ja auch schon mal erlauben, oder?
Ja, also man kann sich das Unentschieden erlauben, du hast auch recht, Real kann es sich weniger erlauben und es ist ja auch so ein bisschen so, kennen wir ja auch durchaus aus anderen Gruppenphasen, auch wenn es jetzt hier anders gestaltet ist. Real gönnt sich schon ihre Aussetzer, aber sie sind natürlich da, wenn sie dann da sein müssen. Jetzt haben sie ihre Aussetzer eben schon so ein bisschen drin gehabt, sind bei 6 Punkten, Liverpool schon bei 12. Also wir haben die Hälfte dieser verlängerten Gruppenphase gespielt und auch bei Real würde ich sagen, also da durch die Playoffs zu gehen, das ist sicherlich nicht ihr Anspruch, ne? Sie stehen da ja auch mit den Bayern, wo wir es auch so ausgeführt haben. Ich glaube, das sind schon mit Manchester City vielleicht die Teams, die sich da am allerwenigsten wohlfühlen in dieser Playoff-Zone im Moment. Und das wird ihr Anspruch sein. Du hast auch die Liga-Ergebnisse angesprochen. Sie haben sich jetzt doch, denke ich mal, nach und nach wieder eine gewisse Selbstverständnis erarbeiten können, was zwischendurch so ein bisschen verloren schien nach dem letzten Saisonabschluss. Es ist eine Mannschaft, die du nie unterschätzen darfst. Es ist immer interessant, 3,50er-Quoten auf sie zu bekommen. Auch das gehört so weit und habe ich eben schon ausgeführt. Ich glaube, am meisten tut man sich hier aber dann tatsächlich den Gefallen, eher in Richtung von Tipps zu gucken, wie beide treffen oder wir sehen am Ende vielleicht über 2,5 Tore. Also, dass die Mannschaften sich das schon dann, auch weil Liverpool nicht anders kann, dann doch von der Spielanlage keine komplette Abwehrschlacht liefern werden. Das ist meine Hoffnung, dass es halbwegs attraktiv wird. Und das macht es ein bisschen sicherer. Aber wie gesagt, ich würde schon sagen, auch wenn du Liverpool in der Liga siehst und wenn du auch siehst, es gehört ja auch zur Wahrheit, geht manchmal so ein bisschen unter, wenn du über Einzelspieler redest, was Mo Salah alleine in dieser Saison für Scorer-Punkte leistet. Das ist ein Spieler, den du eigentlich nennen musst, wenn du über solche Spiele redest. Genau wie du über einen Mbappé redest oder über andere, über einen Harry Kane vor einem Bayern-Spiel. Mo Salah kann genauso Spiele entscheiden. In dieser Form hat er am Wochenende auch wieder getan. Also ich sehe Liverpool tatsächlich besser drauf immer noch. Ich sehe sie als bessere Fußballmannschaft insgesamt. Aber ganz ehrlich, Alex, wann hat das in der Champions League jemals dafür gesorgt, dass die bessere Fußballmannschaft gewonnen hat, wenn es gegen Real Madrid ging? Also ich
Das ist
habe,
es halt.
ja.
Das sind ja eigentlich die Spiele, da drehen sie auf. Ne, auswärts an der Anfield Road, das sind die Spiele, wo Real Madrid wirklich immer noch ein paar Prozentpunkte rauskitzelt. Wenn sie zu Hause gegen Schachtel Donetsk ran müssen oder ne, gegen Salzburg, gegen den VfB, das sind so Mannschaften, da lassen sie es eher mal schleifen, die unterschätzen sie auch und dann können sie auch mal ja, Punkte verlieren oder keine guten Leistungen darbieten. Wobei, gute Leistungen brauchen sie ja eh nicht zum Gewinnen. Das weiß ja auch Liverpool sehr, sehr gut, auch der BVB. Aber ich glaube, an der Anfield Road sind sie einfach nochmal motivierter, sich wirklich zu fokussieren und dass kein Schlendrian irgendwie ne, sich reinschleicht. Und für mich ist trotzdem dann schwer vorstellbar, dass sie das dritte von fünf Spielen verlieren. Das ist, es ist ja trotzdem ihr Lieblingswettbewerb. Für Liverpool wäre das Unentschieden auch okay. Ich gehe hier aufs Unentschieden tatsächlich. Ich glaube, die trennen sich Remis. Damit können sie am Ende beide leben, weil Real Madrid an der Anfield Road dann einen Punkt geholt hat und Liverpool ist halt Erster. Und mein Gott, dann hast du halt nicht alle fünf gewonnen, sondern nur vier von fünf. Ist jetzt auch nicht tragisch. Ich glaube auch, dass Real Madrid ein bisschen konservativer mal wieder auswärts spielen wird, weil sie nicht ins offene Messer laufen wollen. Liverpool muss ja nicht riskieren, werden mehr den Ball haben, aber wissen auch, oh, Vinicius kann uns da im Konter erwischen, Mbappé. Also wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht hinten zu viel Risiko nehmen, sonst werden wir ausgekontert, sonst gibt es die tiefen Läufe. Und so trennt man sich am Ende unentschieden, Julius. 3,70er-Quoten, letztes Spiel in der Besprechung, ich tippe das Remis.
Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, tatsächlich. Also gibt ein paar spannende Quoten hier, wie gesagt, nie ganz ausschließen, dass Real Madrid so ein Spiel gewinnt, egal wie gut oder schlecht sie spielen. Und da gibt es eben diese 3,50er-Quoten, die mich schon immer noch ein bisschen festhalten, aber ich bin bei dir. Das naheliegendste Ergebnis im Dreiweg wäre für mich tatsächlich auch das Unentschieden. Das geht dann auch mit meinen Tipps mit beide Treffen einher. 0-0 wird es dann trotzdem wahrscheinlich nicht werden im Aufeinandertreffen von Mannschaften, die so viel individuelle Qualität auch gerade im vorderen Drittel haben. Aber ja, das Unentschieden sehr gut vorstellbar. Hast auch gut dargelegt, warum beide vielleicht damit noch irgendwie leben könnten.
Kurzer Einschub noch. Ich glaube, Trent ist ja eh verletzt aktuell, ne? Ja. Wirft er ausfallen. Zuletzt hat Bradley hinten rechts verteidigt. Conor Bradley, 21, Nordire. Ich kann jetzt nicht über sein Level so viel sagen, aber der trifft dann halt auf Vinicius Junior.
Ja, ich meine, was man immer sagen kann, also Bradley schon letzte Saison natürlich relativ nah oder relativ viele Spiele in der zweiten Jahreshälfte bekommen, weil Trent da immer verletzt war. Also er ist jetzt nicht ganz neu und trotzdem muss man auch sagen, natürlich Vinicius mit die größte Herausforderung, die du da bekommen kannst als Außenverteidiger. Aber wir reden ja auch bei Trent immer über Defensivschwächen, ne? Also es ist nicht so, dass diese Paarung unbedingt vielleicht bei allen Beobachtern dafür gesorgt hätte, gesagt hat, ach, Trent spielt, dann hat er ihn in der Tasche. Deswegen Bradley, ein Spieler, der weniger Kreativität mitbringt, genau den gleichen Zug nach vorne und deswegen wird man da verwundbar sein, aber eine gewisse Körperlichkeit, die Alexander-Arnold vielleicht abgeht. Und ich bin gespannt dann auch, ob er sich da vielleicht in der nächsten Feuertaufe beweisen kann.
Na gut, also Feuertaufe wird es auf jeden Fall gegen Vinicius Junior. Mich würde es nicht überraschen, wenn der irgendwie Tor oder Assist beisteuert und am Ende schiedlich friedlich 1-1. Damit können wahrscheinlich beide leben. Wie gesagt, die Formkurve von Real jetzt ja auch ein bisschen besser als zuvor. Also ganz in der Krise, anfällig sind sie nicht. Deswegen, ja, Remis im Spitzenspiel, das ja wirklich nach Champions League Spitzenspiel klingt.
Ja, es sind Mannschaften, da gehe ich immer noch von aus, egal wie die Tabelle aussieht, über die wir noch über die Gruppenphase hinaus reden werden in unseren Champions-League-Podcasts. Und deswegen hat das natürlich schon eine gewisse Spannung, das erste Aufeinandertreffen von zwei Giganten. Vielleicht auch wieder nicht das letzte in diesem Jahr. Und damit machen wir Schluss für heute. Weisen noch einmal darauf hin, dass Sportwetten ab 18 sind und dass die Quoten, die wir hier besprechen, Angaben ohne Gewähr sind, weil sie sich natürlich nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Wetten können zwar Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, per Mail zum Beispiel. Oder ihr guckt mal auf check-dein-spielfunk.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das ist unser Hinweis hinten raus nochmal. Und der Hinweis in eigener Sache, Alex. Wir hören uns schon bald wieder. Bundesliga geht natürlich auch weiter. Donnerstag das nächste Mal Talk und Tipps. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank. Und bis bald. Ciao.